Spätestens im Himmel sehen wir uns alle wieder. Gott schenkt uns, dass wir so leben, dass wir uns im Himmel wiedersehen. Es könnten an diesem letzten Abend viele Dankesworte gesagt werden. Da wir uns aber alle, einschließlich Jörg und Theo, als Mitarbeiter und Boten Gottes verstehen, wollen wir ihm Dank sagen für all das, was in dieser Woche sein konnte.
Amen. Unser Gott geht mit uns. Amen, Amen, Amen. Er bringt uns zusammen. Das ist unsere Freude. Amen, Amen, Amen. Und auch uns zum Singen.
Ihr habt immer wieder in den Gesprächen gefragt, wie man denn zu Gott kommen kann. Wir haben euch das an jedem Abend gezeigt. Ein Lied, das das so direkt und ganz da ausspricht, neben dem ersten Lied. Gott sagt und sucht mich, so werdet ihr leben, ist nur ein einziger Weg. Und das lasst uns jetzt gemeinsam singen. Das ist das Lied Nummer 5. Lied Nummer 5.
Und er heißt Jesus Christus, führt uns alle ins verheißene Land. Es ist sehr bequem, den breiten Weg zu gehen. Dich hält kein Gebot, am Schluss hält dich der Tod. Nur ein einziger Gott. Freunde, ja, so ist das nur ein einziger Weg. Und der ein Jesus Christus führt uns alle ins heiße Land. Der Weg eng und schmal führt durch das finstere Tal. Doch fürchte dich nicht, es ist der Weg zum Licht. Nur ein einziger Weg, nur ein einziger Gott. Freunde, ja, so ist das nur ein einziger Weg. Und der heißt Jesus Christus, führt uns alle ins heiße Land. Du wirst nie allein auf diesem Weg sein. Viele Freunde sind hier und gehen den Weg mit dir. Nur ein einziger Weg, nur ein einziger Gott. Weg. Und der heißt Jesus Christus, führt uns alle ins verheißene Land. Es ist nicht zu spät, kehr um, solange es geht. Drum komm und geh mit, tu jetzt den ersten Schritt. Nur ein einziger Weg, nur ein einziger Gott. Freunde, ja, so ist das nur ein einziger Weg. und er heißt Jesus Christus, führt uns alle ins verheißene Land.
Ein pfiffiges Bürschchen oder eine pfiffige Maid hat gemerkt, dass der Theo sich hier abends immer einen Becher mit Wasser hingestellt hat oder mit Limonade oder was das war und hat deshalb gefragt, warum hat Theo immer ein Wasserglas neben seinem Mikro stehen? Ach, Andreas war es, Entschuldigung, natürlich keine Maid. Da habe ich folgenden Spruch zugemacht, der Theo mit dem Wasserglas macht damit Kehl und Zunge sich nass, denn wenn ihm wird der Mund zu trocken, bleibt ihm der Frosch im Halse hocken. Wie spricht Jesus mit uns? Kann es sein, dass er in meinen Träumen eine Antwort auf meine Fragen gibt? Oder ist das Spinnerei? Also wie spricht Jesus mit uns? Er spricht zuerst durch sein Wort mit uns. Das machen wir auch so, wenn wir mit dem anderen sprechen. Nicht? Und sein Wort, das ist das Neue Testament und auch das Alte Testament. Aber er spricht auch durch andere Menschen zu uns und er spricht auch durch Ereignisse mit uns. Und es kommt auf uns drauf an, dass wir wach sind und dass wir so sensibel werden und versuchen zu hören. Nun, die zweite Frage, kann es sein, dass er in meinen Träumen Antwort auf meine Fragen gibt? Dazu möchte ich sagen, das kann es mal geben. Ich bin in der Partei, habe aber mein Leben Christus übergeben, weil ich glaube, dass dies meine Aufgabe ist. Wird dieser Weg, mein Weg, gelingen? Ich möchte dir eine Gegenfrage stellen. Wenn du zum 1000-Meter-Lauf antrittst und willst in zwei entgegengesetzte Richtungen gleichzeitig losrennen, was passiert dann? Ist man, wenn man den bewussten Schritt zu Jesus getan hat, ein Kind Gottes? Ja. Oder erst, wenn man getauft ist? Wir, als wir diese Frage besprochen haben, da haben wir da ein Zögern herausgehört, dass sich da jemand vielleicht vor der Taufe drücken möchte. Und dazu möchten wir dir sagen, wenn du Jesus dein Ja gibst, dann kann das kein Jein sein. Und zu diesem Ja zu Jesus gehört, dass du dich auch taufen lässt. Hat man Jesus je einmal gesehen, fragt irgendjemand, also jemand von euch. Natürlich haben die ihn gesehen, die mit ihm zusammengelebt haben, denn er ist geboren, wie jeder von euch geboren ist. Und er hat einen Beruf erlernt, wie die meisten von euch einen erlernen, oder fast alle. Er hat in diesem Beruf 17 Jahre lang gearbeitet, er war ja Zimmermann. Also es hat ihn jemand gesehen, ja, sogar sehr viele. Hat man Jesus wirklich angenagelt und ermordet? Wie will er uns hören, wenn wir ihn anflehen? Wir haben ja gestern gesagt, nur an den vergangenen Abenden, dass Christus nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Sonst wäre das, was wir hier tun, völlig sinnlos. Dann wäre auch Beten sinnlos. Dann könnte hier die Kirche vermietet werden und die Bänke könnten zersägt werden und die Gesangbücher könnten eingestampft werden. Es wäre sinnlos. Aber weil wir verkünden, dass Jesus Christus auferstanden ist, darum hört er uns, wenn wir ihn ansprechen. Habe ich noch irgendwie die Möglichkeit, zu den Bausoldaten zu gehen, obwohl ich diesen Wunsch in den ersten zwei Musterungen noch nicht geäußert habe? Ich weiß ja nicht, ob du jetzt eingezogen wirst in den nächsten Tagen. Ich würde es auf alle Fälle versuchen. Ich habe schon von Fällen gehört, dass jemand... Von einem Fall gehört, dass jemand zur regulären Truppe eingezogen worden ist und ist dann noch zur Spartentruppe gekommen. Also ich würde es auf alle, wenn das dein Wunsch ist, dann würde ich es auf alle Fälle mal probieren. Jetzt nicht zu kloppen. Macht ihr auch mal Rüstzeiten? Ich ja, Theo nein. Kann man sich so spontan entscheiden? So spontan, wie wir es hier erwarten in diesen Tagen, muss dieser Vorgang nicht schrittweise vorangehen. Wir finden für beides in der Bibel, wir finden also beide Fälle in der Bibel. Zum Beispiel, als Jesus seine Schüler beruft, da geht er zu einem Mann, der am Zoll sitzt, also ein Zolleinnehmer, und sagt zu ihm, komm, folge mir nach. Und er steht auf und geht mit Jesus, spontan. Dann haben wir einen anderen, Nikodemus, bei dem hat diese Entwicklung zu Jesus hin eine ganze Weile gedauert, sehr lange gedauert. Also beides, möchte ich sagen. Wie lange missioniert ihr schon in der DDR, fragte jemand. Gemeinsam seit 75. So, und dann möchte ich mich noch herzlich bedanken. Hatte also jemand den Eindruck, dass wir beide ein bisschen blässlich aussehen oder jedenfalls die Vitamine brauchen könnten? Und da haben wir gestern ein kleines Päckchen bekommen und da waren Äpfel drin und zwei Flaschen Grapefruit-Saft. Und dazu, ja, das finde ich mächtig nett. Ja, das stand da drauf, Grapefruit, ja? Habt ihr auch schon mal gelesen. So, und jetzt folgendes Gedicht dazu, das ist das letzte in dieser Woche, ja. Der Grippevirus Texas A sucht heim das Land, das wisst ihr ja. Nun, eingedenk der Grippewelle, da war ein Mensch besonders helle. Er dachte sich, in Obst und Saft, da steckt der Vitamine Kraft. Wer voll von Vitaminen sitzt, da wird der Virus abgeblitzt. Er gab uns Äpfel und zwei Flaschen, wir konnten Virusfresser naschen. So sind wir nun, hab vielen Dank, auch an dem letzten Tag nicht krank. Vor zwei Wochen nahm ich an einer Beerdigung teil. Beerdigt wurde der fast 18-jährige Andreas aus Berlin-Köpenick. Er ist an Blutkrebs gestorben. Und er war ein Christ. Die letzten Worte, die er zu seiner Mutter sagte, waren Danke, danke für alles. Die Klasse war geschlossen anmarschiert zur Beerdigung. Das war eine Riesenbeerdigung. Die passten gar nicht alle in die Friedhofskapelle rein. Der Andreas ist gestorben und in der Hoffnung, dass er wie Christus auferstehen wird. Und diese Hoffnung haben die Eltern auch. Und ich muss euch sagen, die standen am Grab und haben manchen noch getröstet, der das kaum fassen konnte, dass Andreas gestorben war. Das kam nicht von heute auf morgen, dass die diese Haltung hatten, dass sie diese Kraft hatten. Ich möchte euch ein Lied dazu singen, weil es auch heute in der Predigt, die Theo halten wird, auch um dieses Thema Tod gehen wird. Der Ast vor meinem Fenster schüttelt sich, als ob er friert, als ob der kalte Abendwind ihn nicht behagt, der mir die letzten Glockentöne von den Türmen bringt und ein paar Wolkenfetzen heim ins Dunkel jagt. Die Schaukel auf dem Spielplatz gegenüber ist verwaist, doch noch nicht lang, sie ist noch warm und schwebt noch sacht. Und unten in den Straßen fällt der Blechwurm röchelnd auseinander und verliert sich in der Nacht. Jetzt sagt man wohl, es stirbt der Tag, weil man ihn nicht mehr sieht, weil man nicht denken mag, dass er nur weiterzieht. Doch er geht weiter, nur ein wenig weiter, scheint auf neue Berge, scheint auf neue Wälder und Seen. Er war für ein paar Stunden mein Begleiter, doch jetzt geht er weiter und ich kann ihn nicht mehr sehen. Wenn irgendwann, ob spät, ob früh, erwartet oder unverhofft, mein Leben wie der Tag zu Ende geht, dann schneiden mir die Zeiger meiner Uhr von meiner Zeit die letzte Scheibe ab, ganz gleich wie es um mich steht. Ob ich den letzten Atem mir im weißen Kissen hol, ob irgendwo in Staub und Blut am Straßenrand. Ich weiß nicht, wie es sein wird, weiß nur, dass der Abschied einmal kommen muss. Ob schmutzig oder elegant, sagt man wohl, jetzt ist es aus, weil ich kein Wort mehr sag.
Doch du geh still nach Haus und denke an den Tag. Auch ich geh weiter, nur ein wenig weiter, geh in Gottes Freude, geh in Gottes Licht hinein. Ich war für ein paar Jahre dein Begleiter, doch jetzt geh ich weiter, um bei meinem Herrn zu sein. Auch ich geh weiter, nur ein wenig weiter, geh in Gottes Freude, geh in Gottes Licht hinein. Ich war für ein paar Jahre dein Begleiter, um bei meinem Herrn zu sein.
Ich möchte euch noch ein Zwiegespräch vorsingen, das ganz wichtig ist, weil dieses Zwiegespräch schon viele hier in dieser Kirche geführt haben. Hört es euch an. Ja, weißt du, sagte er, das ist ja alles schön und gut. Man hat ja nichts dagegen, wenn einer Gutes tut. Und Glauben ist ja auch nicht schlecht, schon wegen der Moral. Das alles seine Ordnung hat, doch bleibt nur hübsch normal. Denn allzu viel ist ungesund, so sagte er sehr weise, und dann gab er mir noch manchen guten Rat. Und ich stand da und sagte was und wusste nur das eine, dass mein Herr für mich nicht weniger als alles tat. Und weißt du, sagte er, das gibt sich alles mit der Zeit. Komm erst mal in mein Alter, da bist du auch so weit. Da reißt man keinen Baum mehr aus, denkt nicht mehr so extrem, ist auch zum vielen Singen und Beten zu bequem. Denn allzu viel ist ungesund, so sagte er sehr weise, und dann gab er mir noch manchen guten Rat. Und ich stand da und sagte was und wusste nur das eine, dass mein Herr für mich nicht weniger als alles tat. Er sprach von Fanatismus und von Bigotterie. Bigotterie ist so eine scheinheilige Frömmigkeit. Von drohenden Neurosen und wusste doch nicht, wie mein Leben erst in Ordnung kam, als ich mich Gott verschrieb, als ich auf seine Liebe nicht ohne Antwort blieb. Denn Gottes Liebe ist so groß, so ewig und bedingungslos, dass der, den sie erfasst, nicht anders kann, als alles diesem Herrn zu geben, Geld und Ehre, Zeit und Leben, und zu bitten, Herr, fang mit mir an. Es wurde spät, ich musste gehen und gab ihm noch die Hand und sagte ihm, wie gut ich ihn und seinen Rat verstand. Und trotzdem sei es so, dass es bei Gott nichts Halbes gibt, dass man ihn, wie sein Wort es sagt, ganz oder gar nicht liebt. Denn Gottes Liebe ist so groß, so ewig und bedingungslos, dass der, den sie erfasst, nicht anders kann, als alles diesem Herrn zu geben, Geld und Ehre, Zeit und Leben, und zu bitten, Herr, fang mit mir an.
Liebe Freunde, die Häschen sind sicher bei euch schon durch, ja? Sind die bekannt einigermaßen? Häschen kommt in den Laden und sagt, hat du Möhren und so. Kommt zu einem Lebensmittelhändler ein Häschen rein und sagt, hat du Sahne? Und da sagt er, also wisst ihr, das ist... Nächsten Tag kommt das Häschen wieder rein zum Lebensmittelhändler und sagt, hat du Kuchen? Ja, gibt er ihm ein Stückchen Kuchen, als er über die Ladentafel reißt, sagt, aber bitte mit Sahne. Schnappt er sich das Häschen, wie versprochen, nagelt er es mit den Ohren an die Wand. Gegenüber an der Wand hängt ein Bild von Udo Jürgens. Und da sagt das Häschen zu dem, hast du auch nach Sahne gefragt? Wenn ihr diesen Witz noch ein bisschen verbreitet, da ist er in ein paar Tagen bekannt und da ist er eben nicht mehr neu. So ist das nun mal in dieser Welt. Der neueste Hit ist morgen schon ein alter Hut. Und was heute neu ist, das ist morgen schon überholt und landet auf der Müllkippe. Das ist der Lauf der Welt. Unsere ganze Welt läuft auf den Tag zu, wo sie sozusagen selber auf der Müllkippe landet. Jesus sagt mal, Himmel und Erde werden vergehen. Heute reden ja viele Wissenschaftler und ganz besonders die Umweltschützer davon, dass unsere Erde in der Gefahr steht, sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes am eigenen Müll zu ersticken. Und andere sagen wieder, die Erde, die wird den Kältetod sterben. Zum Beispiel hat Friedrich Engels Folgendes gesagt. Der hat geschrieben, unerbittlich rückt die Zeit heran, wo die sich erschöpfende Sonnenwärme nicht mehr ausreicht, das von den Polen herandringende Eis zu schmelzen. Wo die sich mehr und mehr um den Äquator zusammendrängenden Menschen endlich auch dort nicht mehr Wärme genug zum Leben finden, wo nach und nach auch die letzte Spur organischen Lebens verschwindet und die Erde, ein erstorbener, erfrorener Ball wie der Mond, in tiefer Finsternis und in immer engeren Bahnen um die ebenfalls erstorbene Sonne kreist und endlich hineinfällt. Andere Planeten werden ihr vorangegangen sein, andere folgen ihr. Anstatt des harmonisch gegliederten, hellen, warmen Sonnensystems verfolgt nur noch eine kalte, tote Kugel ihren einsamen Weg durch den Weltraum. Es friert einen schon, wenn man das hört. Andere wiederum befürchten, dass die Welt nicht im Kältetod umkommt, sondern dass sie in einer atomaren Katastrophe verglüht. Wie dem auch sei, ich bin für Katastrophenmeldungen nicht zuständig. Ich habe eine andere Nachricht für euch. Nämlich die gute Nachricht, Jesus kommt wieder, um eine neue Welt zu schaffen. Das ist was ganz anderes als die Errichtung des Paradieses auf der Erde. Gestern haben wir ein Gespräch gehabt und da hat einer gesagt, im Grunde genommen ist es doch so, dass die Christen und die Kommunisten das gleiche Ziel haben. Ja, das finde ich überhaupt nicht. Die Errichtung des Paradieses auf Erden, das ist die Zukunftshoffnung der Marxisten. Aber das ist für uns Christen noch viel zu wenig. So bescheiden sind wir nicht. Wir erhoffen mehr. Unsere Hoffnung ist von einer maßlosen Unbescheidenheit. Wir hoffen nicht bloß auf eine bessere, eine verbesserte Welt, sondern wir hoffen auf eine neue Welt. So wie sie in der Bibel beschrieben wird, in der Offenbarung des Johannes, im Kapitel 21, das geht los mit dem Vers, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen. Und ein paar Verse weiter unten heißt es dann, siehe, ich mache alles neu. Hier spricht Christus, der auferstandene Herr, der von sich selber sagt, er wird die Welt neu schaffen und nicht wir Menschen. Das heißt nicht, dass wir nun da sitzen und Däumchen drehen und warten müssen, bis die alte Welt zusammenkracht und Jesus eine neue macht. Im Gegenteil, bis Christus wiederkommt, da haben wir alle Hände voll zu tun, um das Leben auf dieser Erde möglichst lebenswert und schön zu machen für alle Menschen. Das ist komisch. Man wirft uns Christen immer vor, wir würden die Leute bloß auf ein besseres Jenseits vertrösten. Also Jenseits mit E geschrieben, nicht Jenseits. Das gibt ja... Da wirft man uns vor, wir würden die Menschen auf ein besseres Jenseits vertrösten und wir würden uns vor den Problemen auf dieser Erde drücken. Sobald wir uns aber mal in die Probleme dieser Erde mit reinhängen, um hier was zu verbessern, da passt es denen auch wieder nicht und da heißt es, kümmert ihr euch mal gefälligst um euren Himmel. Genau eben, das tun wir ja. Indem wir an Gott das Gebet richten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Da verpflichten wir uns ja mit diesem Gebet, den Willen Gottes, der im Himmel gilt, auf dieser Erde zu verwirklichen und durchzusetzen. Jeder Mensch, der das Vaterunser betet und sagt, dein Wille geschehe, so wie im Himmel auf der Erde, der verpflichtet sich damit, hier in dieser Erde mitzumischen. Ganz egal, ob es irgendjemandem passt oder nicht. Ich biete euch hier keinen billigen Fluchtweg an, dass ihr euch etwa, wenn ihr zu Jesus kommt, aus den Problemen dieser Welt raushalten könntet. Ich predige euch nicht das Eierfeuer vom Himmel, sondern ich fordere euch auf, dass ihr an der Veränderung dieser Welt euch mitbeteiligt. Wenn du was verändern willst, musst du einen Plan haben. Lenin, der alte Stratege, der hat gesagt, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Wenn du bauen willst, brauchst du eine gute Theorie, du brauchst einen Bauplan. Und den Bauplan für Gottes neue Welt, den findest du eben hier in der Bibel. Zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes Kapitel 21. Und weil wir dieses Modell von Gottes heiler Welt vor den Augen haben, da können wir zu den Zuständen dieser kaputten Welt nicht Ja und Amen sagen. Wir können nicht alles einfach hinnehmen, wie es ist, sondern wir sagen Nein zu allem, was der Schöpfung und dem Plan Gottes widerspricht. Das heißt, wir sagen Nein zum Krieg, wir sagen Nein zum Hass, wir sagen Nein zur Lüge, wir sagen Nein zur Ungerechtigkeit, wir sagen auch Nein zum Hunger und wir sagen auch Nein zur Krankheit. Wir nehmen die Verhältnisse als Christen nicht einfach hin, wie sie sind. Sondern wo irgendwo was nicht in Ordnung ist, da sagen wir, es muss geändert werden. Wir als Christen, als Kinder Gottes, wir sind immer für Veränderung. Weil nämlich unser Gott der große Veränderer ist. Unsere Parole, die heißt, weg mit der Würde, fort mit der Krone, jetzt ändern sich die Dinge. Nach oben mit den Erniedrigten, herunter mit denen da oben. Umsturz, Umsturz. Ihr dürft nicht denken, das ist aus dem Programm der Bader-Meinhof-Gruppe, sondern was ich eben vorgelesen habe, das steht im Alten Testament beim Propheten Hesekiel, Kapitel 21. Und im Neuen Testament, da geht das weiter in dieser aufsässigen Tonart, gleich im ersten Kapitel bei Lukas. Da heißt es, Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Oder im Römerbrief, Kapitel 8, da lesen wir, wir sind dem Bestehenden gegenüber zu nichts verpflichtet. Wir sind nicht verpflichtet, uns anzupassen. Wenn ihr euch nach dem Bestehenden richtet, da habt ihr den Tod vor euch. Nicht bequeme Anpassung und alles einfach laufen lassen. Sondern Veränderung, das ist das Grundthema der Bibel, was sich durch die Bibel durchzieht, von der ersten bis zur letzten Seite. Ganz am Anfang der Bibel, da steht der Bericht, wie Gott aus dem Nichts den Kosmos schafft. Genau in der Mitte der Bibel, da steht der Bericht von Jesus, wie der Gottessohn in diese Welt gekommen ist, um Menschen zu verwandeln, zu verändern in Gottes Kinder. Und am Ende der Bibel, über das Kapitel, über das ich heute spreche, da steht die Ankündigung von Gottes neuer Welt. Von der Neuschaffung des Kosmos, wo Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist das biblische Manifest von Gottes Weltrevolution, auf die wir als Christen warten. Und das ist deswegen überhaupt nicht zu fassen, dass es nichts so Starres und stur am Bestehenden Festhaltendes gibt, wie ausgerechnet die Kirche. Die Kirche sollte die Avantgarde der Menschheit sein. Und in Wirklichkeit ist sie das größte Nostalgieunternehmen aller Zeiten geworden. Der Apostel Paulus, der schreibt im Römerbrief Kapitel 12, verändert euch. Es muss nichts, nichts bleiben, wie es ist. Du auch nicht. Auch du kannst verändert werden. Auch dein Leben kann verändert werden. Auch wenn du sagst, ich habe es nicht nötig. Auch wenn du sagst, das geht bei mir gar nicht mehr. Auch wenn du denkst, dass deine Situation vollkommen festgefahren ist. Es gibt für Jesus keine festgefahrenen Situationen und keine unabänderlichen Verhältnisse. Wenn Jesus den gesamten Kosmos neu gestalten und verändern kann, dann kann er auch dein Leben neu gestalten und verändern. Er braucht weiter nichts dazu als dein Einverständnis. Du brauchst bloß zu wollen, du brauchst nur zu sagen, Herr, ich bitte dich, verändere mein Leben mache mich neu. Jeder Mensch, wenn er nicht total verspießert ist, vor allem jeder junge Mensch, der hat in sich einen ungeheuren Drang nach Leben, nach Glück, nach Anderssein. Und jeder versucht nun, seinen Lebensdurst auf seine Weise zu löschen. Der eine im Suff, der andere im Sex, der andere durch die Arbeit. Schaffe Häusli baue, fehlt Zement, dann gehst du klaue. Alles. Ich hab gehört, dass hier in der Meißner Gegend viele so einen Gott haben, der heißt Schrebergarten. Die arbeiten eben dafür. Alles, was die Menschen tun und wofür sie ihre größten Opfer bringen und wofür sie sogar bereit sind, Verbrechen zu begehen, das dient doch alles zuletzt nur dem einen Ziel, den Lebensdurst befriedigen. Wenn deine Oma stirbt und schreibt in dem Testament, ich vermache meinem lieben Schossel, mein Liebstes, nur der Erbste eben ihren Kanarienvogel zum Beispiel. Bitte, hier im Neuen Testament, Offenbarung Kapitel 21, da kannst du es schwarz auf weiß lesen, was Gott dir vermacht. Nicht ein Kanarienvogel oder solchen Spittel, sondern ein neues Leben. Und gleich im nächsten Vers heißt es, wer überwindet, der wird es alles erben. Und nun frage ich, willst du dieses Testament anfechten? Willst du das, was hier in der Bibel steht, abtun als Schwindel? Oder möchtest du dein Erbe antreten? Ob du die Erbschaft antrittst oder nicht, das ist deine Sache. Meine Sache ist es lediglich, dass ich sozusagen dir das Testament eröffne. Und meine Sache ist es dir zu sagen, du bist, auch wenn du es noch gar nicht weißt, du bist steinreich. Und du kannst ein neues Leben haben, heute, wenn du willst. Wenn ich das nicht glauben würde, dass Jesus auch heute Abend, wie an den anderen Abenden, Menschen aus euch herausholen würde und hineinführen würde in die größte Veränderung eures Lebens, dann würde ich gar nicht hier reden. Aber weil ich davon fest und sicher überzeugt bin, dass er es tun wird, deswegen rede ich. Deswegen sind wir überhaupt hierher gekommen, um euch zu diesem Schritt in diese große Veränderung einzuladen. Denn Jesus will dich in seiner neuen Welt dabei haben. Leute, was ist das typischste Kennzeichen unserer Welt, wie wir sie kennen? Das typischste Kennzeichen unserer Welt, das ist die Vergänglichkeit, also der Tod. Was dir diese Welt auch bieten mag, an Schönheit, an Erfolg, an Glück, an herrlichen Dingen, das Letzte, was dir diese Welt zu bieten hat, das ist in jedem Falle der Tod. Den abschaffen, das schaffen wir Menschen nicht. Das ist bei uns nun mal nicht drin. Aber bei Gott, da ist das drin. Für Gottes neue Welt, da gilt das, was hier in Offenbarung 21 steht. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei, keine Quälerei. Was einmal war, ist für immer vorbei. Leute, in Gottes Reich, da wird kein Arzt mehr geholt und da wird kein Grab mehr geschaufelt. Im Himmel, da wird nicht mehr gestorben und da wird auch nicht mehr geweint. Das gibt so vieles auf dieser Welt, was zum Heulen ist. Unsere Welt ist angefüllt mit den Angstschreien, zum Beispiel der Gefolterten. 60 Mitgliedstaaten von den 125 Mitgliedstaaten der UNESCO, die wenden die Folter an. In dieser Beziehung geht es bei uns schlimmer zu als im finstersten Mittelalter. Man hört heute immer wieder in unserer Welt, dass von dem Fortschritt gesprochen wird. Ich denke, solange ein einziger Mensch auf dieser Erde wegen seiner religiösen oder politischen Meinung gefoltert wird, da sollten wir das Wort Fortschritt ganz sparsam gebrauchen. Unsere Welt ist erfüllt von dem Wimmern der Krebskranken und von dem Stöhnen der verhungernden Millionen. Und wenn du selber mit dem allen nichts zu tun hast, weil du hier sitzt und jung bist und gesund bist, weil du frei und weil du satt bist, Da bist du dir doch drüber im Klaren, du wirst ja auch mal älter, du wirst auch mal krank. Du hast auch mal das Leben satt. Und auch du wirst jetzt schon in deinem jungen Leben Stunden haben, wo du einfach fertig bist. Wo du heulst, weil du nichts dagegen machen kannst. Wir sind ohnmächtig, wenn wir den Kennzeichen dieser Welt, der Krankheit und dem Tod begegnen. Und da spielt das keine Rolle, ob du in einer kapitalistischen oder in einer sozialistischen Gesellschaft oder in der klassenlosen Gesellschaft lebst. Der Schmerz, wenn deine Mutter stirbt, der ist überall und immer der gleiche. Wir können machen, was wir wollen, den Tod kriegen wir aus dieser Welt nicht raus. Und deshalb ist der stolze Traum der Menschen, ein Paradies auf Erden zu machen, eben eine Illusion. Ein Paradies, Leute, in dem gestorben wird, das ist eben kein Paradies. Solange es die Sünde und den Tod auf dieser Erde gibt, solange gibt es keine wirklich neue Welt. Da bleibt es immer irgendwie beim Alten. Und deshalb sagt uns die Bibel, dass Gottes neue Welt erst dann kommt, nachdem die alte vergangen ist, nachdem der Antichrist besiegt ist, nachdem das Gericht stattgefunden hat. Die neue Welt ist kein Produkt eines geschichtlichen Prozesses, was notwendig am Schluss der Geschichte auftauchen müsste, sondern die neue Welt Gottes, die kommt, wie es hier in der Bibel heißt, die kommt von Gott aus dem Himmel. Die neue Welt, die wird hier beschrieben mit einem Bild, und zwar als das neue Jerusalem, also als eine Stadt. Und diese Stadt, die ist, so heißt es hier, wie aus Glas. Das bedeutet, in Gottes Reich, da gibt es nichts zu verbergen. Es gibt keine Heimlichkeiten, es gibt keine Hinterhältigkeiten, es gibt keine geheime Verschlusssache mehr. Sondern in Gottes Reich ist alles klar, offen, durchsichtig. Es gibt kein Misstrauen, weil es keine Lüge gibt, weil keine Lügner hinein dürfen. Und wenn du in Gottes Reich kommen möchtest, dann musst du unbedingt Schluss machen mit jeder Form von Lüge und von Heuchelei. Da siehst du gleich mal, wie dein Leben hier mit dem Leben in Gottes Reich miteinander verzahnt ist. Du sollst, was heißt du sollst, du kannst jetzt schon ein Leben führen nach den Maßstäben von Gottes neuer Welt. Du kannst leben jetzt schon nach den Regeln, die in Gottes Welt gelten werden. Du kannst zum Beispiel mitten in dieser Welt der Unwahrhaftigkeit und Lüge ein Mensch der Wahrhaftigkeit sein. Du kannst es dir leisten, nicht mehr zu heucheln. Stell dir mal vor, was das bedeuten würde für unser Leben. Wenn es mehr Menschen gäbe, denen man einfach vertrauen könnte, wo man wüsste, mit dem kann ich reden, der verlädt mich nicht, der verrät mich nicht. Dem kann ich vertrauen. Der sagt mir auf jeden Fall auch die Wahrheit. So ein Mensch könntest du sein. Stell dir mal vor, was das für dich, für deine Ehe, für deinen Freundeskreis, was das bedeuten würde, wenn jeder von dir wüsste, der ist unbedingt ehrlich. Das ist ein durch und durch wahrhaftiger Mensch. Du wirst mir zugeben, das wäre einfach herrlich. Das wäre herrlich, wenn man die ganze verfluchte Heuchelei mal los wäre und unter uns gesagt wird, nirgends so viel geheuchelt wie in der Kirche. Weil eben nicht jeder, der sich Christ nennt, wirklich ein Christ ist. Aber es geht jetzt nicht um die anderen, es geht um dich. Du kannst ein Leben ohne Lüge haben. Das ist eben das neue Leben, von dem ich gesprochen habe. Das musst du dir mal ganz fest einprägen, dass das neue Leben, das wir hier anbieten, nicht erst anfängt, wenn der Sargdeckel über dir zugeklappt wird. Sondern es geht los in dem Augenblick, wo du Jesus dein Leben anvertraust. Da bist du schon mittendrin. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Er sagt nicht, er wird es mal irgendwann haben. Nein, der hat es. Und dann wirst du auch in Gottes Stadt mit drin sein. Diese Stadt, dieses Reich Gottes, das wird hier mit ganz farbenprächtigen Bildern beschrieben. Das kann ich euch nicht alles im Einzelnen erzählen. Zum Beispiel heißt es hier in dem einen Vers, dass die Straßen im Vers 21 in dieser Stadt ganz aus Gold sind. Für uns, meine Herren Autofahrer, werden ja schon ein paar Straßen aus Rollsplitt ganz passabel und vielleicht ein himmlisches Geschenk.
Wir sind mit unseren Vorstellungen und Bildern wahrscheinlich viel zu bescheiden. Es ist hier in der Bibel von Gold die Rede. Versteht ihr, das sind alles nur Bilder. Es sind Vergleiche, die nur eins ausdrücken wollen. Es ist wunderbar schön in Gottes neuer Welt. Und wir können mit unseren kühnsten Fantasien uns das wahrscheinlich gar nicht ausmalen. Was ist Fantasie? Fantasie ist, wenn du im Verbanden sitzt und denkst, du fährst mit dem Auto. Und du kannst deiner Fantasie ruhig freien Lauf lassen und kannst dir das Reich Gottes mit den wunderbarsten Farben ausmalen, wie das hier die Bibel auch ausgemalt hat. Bloß, liebe Leute, Einzelheiten sind Nebensache. Es geht um einen wichtigen Gedanken. Die Hauptsache ist, wir werden mit Gott zusammen sein. Und Gott, heißt es hier, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Als der alte Theologieprofessor Schlatter, das war noch einer von den Professoren, die wirklich das glaubten, was in der Heiligen Schrift steht, nicht einer von den modernen Ganoven, die uns mit ihrer Gott-ist-Tod-Theologie die Kirche verhunzen. Also als der am Sterben lag, dieser alte fromme Mann, da versuchte einer seiner Freunde ihn zu trösten und sagte, du wirst bald auf den goldenen Gassen Jerusalems wandeln. Und da hat der alte Schlapper gesagt, weg mit dem Plunder. Ich will nur eins, beim Vater sein. Darum geht's, beim Vater sein. Zu Hause. Geborgen. In Frieden. Ich kann euch sagen, ich freue mich jetzt schon auf das alles und ich sehne mich unheimlich nach dieser Welt des Friedens und der Geborgenheit. Und ich möchte dich fragen, hast du nicht auch Lust, dort zu sein, in Gottes Ewigkeit mit dabei zu sein? Die Ewigkeit mit Gott zu verbringen? Wenn du Lust dazu hast, dann gib Jesus heute noch Bescheid, dass du gerne kommen möchtest. Dann übergib ihm noch heute dein Leben und lass deinen Namen in das Buch des Lebens, in das Hausbuch dieser neuen Welt einschreiben. Ich bin froh, dass ich sagen kann, ich freue mich darüber, dass mein Name in das Buch des Lebens eingeschrieben ist. Und viele in dieser Kirche werden das auch sagen können. Aber es wäre schön, wenn jeder das sagen könnte. Wenn jeder sagen könnte, ich weiß es, dass ich von Gott angenommen bin. Jesus hält in diesem Buch des Lebens noch einen Platz für dich frei. Die Frage ist eben, ob du dich da schon hast einschreiben lassen. Und wenn du da noch nicht drin stehst, wenn du noch nicht im Glauben an Jesus stehst, da wirst du an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, draußen stehen. Es ist ausdrücklich hier davon die Rede, dass diese neue Stadt Gottes, dass sie Mauern und Tore hat, die eines Tages auch geschlossen werden. Das ist nicht wahr, dass Gottes Reich ein nach allen offenen Seiten offenes Gelände ist. Und dass am Schluss dann doch noch alle irgendwie in Gottes Reich mit rein dürften. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das ist nicht wahr. Es gibt ein Drinnen und es gibt ein Draußen. Und es gibt ein Gerettetsein und es gibt ein Verlorensein. Und die Entscheidung über dein ewiges Schicksal, die liegt jetzt in deiner Hand. Du lebst auf dieser Erde, um diese Entscheidung zu treffen. Also wie steht das nun mit dir? Willst du rein oder willst du raus? Heinrich Heine, dieser große Dichter, der hat ein Leben lang sich vor dieser Entscheidung zu drücken versucht. Und er hat ein Leben lang über Gott gespottet und gelästert. Aber gegen Ende seines Lebens, da hat Heinrich Heine sich bekehrt. Und er hat alles widerrufen, was er gegen Gott und die Kirche gelästert und gesagt hat. Und dieser Heinrich Heine, der hat einmal Folgendes gesagt. Das ist bei Reklam hier erschienen, 1970. Er hat gesagt, Gott lebt, er ist nicht tot. Und am allerwenigsten hat ihn die neueste deutsche Philosophie getötet. Diese spinnwebige Berliner Dialektik kann keinen Hund aus dem Ofenloch locken. Sie kann keine Katze töten, wie viel weniger einen Gott. In der Tat, ich war damals noch gesund und feist und übermütig wie der König Nebukadnezar vor seinem Sturz. In dem biblischen, prachtvoll grandiosen Buch Daniel steht diese Geschichte, die ich nicht bloß dem guten Runge, sondern auch meinem viel verstockteren Freunde Marx, ja auch den Herrn Feuerbach, diesen gottlosen Selbstgöttern, zur Beherzigung empfehle. Du brauchst nicht so ein alter Mann zu werden wie Heinrich Heine und brauchst in deinem Leben nicht so viele Sünden und Torheiten zu begehen wie er, um dann endlich den Weg zu Jesus zu finden. Sondern du kannst heute, so jung oder so alt du bist, diesen Weg mit Jesus beginnen. Und deswegen eben frage ich dich, willst du nur rein oder willst du draußen bleiben? Im Vers 8 steht hier, die feigen Verleugner und die Ungläubigen, die Abgefallenen, die Mörder und Ehebrecher, Zauberer und Götzendiener und Lügner, die müssen draußen bleiben. Und ich wäre selber ein Lügner, wenn ich dir das nicht sagen würde. Ich muss dir mit ganzem Ernst sagen, wenn du zu denen gehörst, die ich eben hier genannt habe, aus diesem Vers 8, da kommst du nicht in Gottes Reich. Verlass dich nicht auf deinen Taufschein, Konfirmationsschein oder irgend solche Dinge. Deine Zugehörigkeit zu einer Kirche oder dass du mal hier nach vorne gekommen bist oder so. Sondern lass deine Sünde und fang ein Leben an, das wirklich sich dem Willen Gottes unterordnet. Ein Leben der Heiligung nennen wir das, denn ohne Heiligung, so steht in der Schrift, wird niemand Gott sehen können. Also prüf dich jetzt mal, was du für einer bist, ob du den geraden Weg eines offenen Bekenntnisses gehst oder ob du einer bist, der sich eben irgendwie so durchschlängelt. So nach dem Motto Jesus im Herzen, Marx in den Knochen, Engels auf der Zunge, den Interschop im Kopf und den Mantel nach dem Wind. Das steht nicht in der Bibel hier drin, du sollst dich irgendwie durchwinden. Sondern hier steht, wer überwindet. Wer überwindet, der wird das alles erben. Was bist du für ein Mensch? Bist du einer, der seine Niederlagen ständig wieder einsteckt und sich daran gewöhnt? Oder bist du ein Kämpfer, der überwinden möchte? Wie sieht das zum Beispiel aus mit deinem Geschlechtsleben? Wenn du fremd gehst, wirst du nicht in Gottes Reich reingehen. Denn irgendetwas Unreines, so steht hier in Vers 27, etwas Unreines wird nicht hineinkommen. Genauso wenig wie ein Mörder. Mörder im üblichen Sinne sind vermutlich keine hier. Ihr seht ja alle so brav aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr mal im Zorn eure Schwiegermutter mit der Kofferradioantenne erstochen habt oder so. Aber dran gedacht. Wie oft habt ihr vielleicht dran gedacht, euch gewünscht, dass dieser oder jener Mensch, der euch im Wege steht, eben nicht da wäre? Wie oft sind vielleicht solche Gedanken in eurem Herzen gewesen? Wie viele von euch Mädchen mit den frommen Gesichtern, die hier sitzen, die haben eine Schwangerschaft unterbrochen, ein Kind gemordet? Und wie viele von euch Jungs haben ihre Einwilligung dazu gegeben? Und wie viele von den Eltern waren damit einverstanden, um die sogenannte Schande von der Familie abzuhalten? Ich ziehe meinen Hut, wenn ich einen hätte, ich ziehe meinen Hut vor jedem Mädchen, die ein Kind auf die Welt bringt, auch wenn der Herr Vater sich davon gemacht hat, die lieber den Spott und die komischen Bemerkungen mancher Hinterwäldler noch erträgt, als dass sie gegen ein Menschenleben sich versündigt. Wie steht es bei euch schließlich mit solchen Dingen wie Zauberei, Kartenlegen, Okkultismus und Aberglaube und sowas? Mancher von euch, die zur Kirche gehören, der wird sich sagen, das geht mich alles nicht an. Bei mir gibt es keinen Aberglauben, ich bin kein Mörder, ich bin kein Ehebrecher. Ich möchte gerade euch, die ihr mit Jesus schon lebt, euch möchte ich sagen, bei der ganzen Aufzählung, bevor hier von Mördern und Ehebrechern gesprochen wird, da wird als allererstes gesprochen von feigen Verleugnern. Die werden als erstes genannt. Ich möchte euch erinnern an das Wort, das Jesus gesagt hat, wer mich bekennt, vor den Menschen. Jesus sagt nicht in der Gemeinde oder in seinem Herzen. Nein, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wenn du ein feiger Verleugner bist, der es nicht fertigbringt, seinen Glauben offen zu bekennen, dann wirst du in Gottes Reich in keines dieser Tore hineingelassen. Aber du hast ja noch die Chance, dich zu ändern. Du kannst Schuld, die dich belastet, die auf deinem Leben liegt, dir vergeben lassen und du kannst dir Kraft geben lassen von Gott, dass du ein Bekenner wirst, dass du dich von einem Verleugner in einen Bekenner verwandeln kannst. Wenn du dazu Hilfe brauchst, dann geh, wenn es irgendwie geht, noch heute Abend zu einem Seelsorger. Wenn du willst, kannst du ja nachher zu einem von uns kommen und dein Leben in Ordnung bringen. Ich könnte das neue Leben nicht geben, ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich bin ein Mensch, der dir im Namen von Jesus sagt, du brauchst nicht so weiterzuleben wie bisher, du kannst verändert werden. Ich bin sozusagen, wenn ich dir schon das neue Leben nicht geben kann, ich bin bloß der Notar von Jesus. Ich bin bloß einer, der dir sein Testament eröffnet. Um dir zu sagen, er hat dich als seinen Erben eingesetzt. Und ich habe heute versucht, dir nun dieses eine Kapitel aus dem Neuen Testament zu öffnen. Damit du klar siehst, was du von Jesus erben kannst. Ein Leben mit ewiger Dauer. Mit einer ewigen Garantiezeit. Und dieses Geschenk, das liegt für dich bereit, seit Christus am Kreuz für dich gestorben ist, das hat er mit seinem Blut besiegelt. Und wenn du dir durch sein Blut deine Sünden abwaschen lässt, da kannst du das neue Leben empfangen. Und deshalb frage ich dich nun zum letzten Mal, willst du dieses Erbe annehmen? Komm doch, komm, lass dich beschenken. Und dann wirst du in Gottes neuer Welt auch mit dabei sein. Und es wird sich dir eine neue Welt öffnen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in Gottes Welt.
Wir wollen jetzt mit dem, über den Theo gerade gesprochen hat, reden. Jesus Christus, du lädst uns ein, in dein Reich zu kommen und lädst uns ein, in der zukünftigen neuen Welt dabei zu sein. Hab Dank, dass du die Türe für uns offen hältst, die irgendwann mal zuschlagen wird. Wir danken dir dafür, dass Licht vor uns liegt und nicht Dunkelheit, dass deine Hand uns leitet und wir uns nicht selbst den Weg suchen müssen. Hab Dank, dass deine Einladung für jeden hier in diesem großen Haus gilt. Und hab Dank, dass man dich beim Wort nehmen kann, dass du niemanden an der Nase herumführst, sondern jeden in dein Reich aufnimmst. Amen.
Wenn man ins Kino gehen will, dann guckt er sich selbstverständlich vorher den Spielplan an, damit er weiß, was gespielt wird. Ihr seid hier an diesen Tagen in diese Kirche gekommen, um zu erfahren, was in eurem Leben vor sich geht, wohin euer Leben läuft, wohin es laufen kann, wenn ihr mit Jesus geht und wohin es laufen wird, wenn ihr euch von Jesus abwendet. Gestern hat mich jemand gefragt, wie das nun ist. Ich mal angenommen, man findet das alles ganz gut und man merkt auch, der Jesus, der hat recht und ein Leben mit ihm wäre ganz gut. Ob man dann nicht warten kann und sein Leben so nach der eigenen Fasson leben kann und dann, wenn man Rente kriegt oder so kurz vorm Sterben. Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn man sich sein ganzes Leben lang taub stellt, wird man auch taub. Und es kann sein, dass du dir später einmal das herbeisehnst, was du in diesen Tagen erfahren hast, dass du dir das herbeisehnst, noch einmal so angesprochen zu werden, wie im Jahre 1978 in Meißen bei der Jugendwoche. Aber es geht nicht, weil du taub geworden bist. Es gibt eine Art Schwerhörigkeit, eine Schwerhörigkeit des Herzens, wenn man sich vor Gott verschließt lässt er auch das Rufen sein. Und reißt, wenn er ruft, du kannst es nicht mehr hören. Du bist dagegen abgestumpft. Zwei Wege liegen vor dir. Der Weg mit Christus und der Weg ohne Christus. Und im Neuen Testament steht nicht ohne Grund, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verschließe dich nicht und tritt auf Gottes Seite. Heute hat jemand auf dem Fragenzettel stehen, braucht das nicht eine lange Entwicklung. Und ich habe euch gesagt, dass es bei manchen eine spontane Entscheidung ist, eine Entscheidung von einem Augenblick zum anderen, und bei anderen braucht es wieder eine ziemlich lange Entwicklung. Ich möchte euch heute noch einmal sagen, dass Gott keine Knospen aufbricht. Er ist nicht wie ein ungeduldiges Kind, das eine Knospe aufpult, um zu sehen, ob da drin schon ein Apfel ist. So ist Gott nicht. Gott kennt dich aber durch und durch, und er weiß, an welcher Stelle der Entwicklung du stehst, und er weiß ganz genau, so gut wie du, ob du an diesem Abend bereit, ob du an diesem Abend fähig bist, eine Entscheidung zu fällen, das weiß er. Wir haben euch an Christi Stadt eingeladen in all diesen Tagen und haben das auch heute getan und tun das auch jetzt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott, indem ihr die Vergebung von Jesus Christus annehmt, der für euch gestorben ist. Wie macht man das? Man übergibt sich Jesus Christus, indem man mit ihm redet. Du kannst das ganz allein für dich tun, auch jetzt, während du in deiner Bank sitzt. Du kannst mit ihm reden und kannst zu ihm sagen, Jesus Christus, ich brauche dich, vergib mir meine Schuld. Ich übergebe mich dir mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dann kannst du dich bei ihm dafür bedanken, dass er dich angenommen hat. Du kannst das auch zu Hause tun.